vom Haben zum Sein oder Nichtsein, habe ich das mal genannt, der reiche Kornbauer. Das erste, Beobachtung zu unserer Gesellschaft, zu unserem Leben. Wir haben ja manches eben schon so ein bisschen angerissen. Da sind unsere Wünsche und unsere Träume. Wer jetzt bei Aldi oder Lidl oder irgendwo hier reinschaut, da gibt's ja schon die Weihnachtsmänner, die Adventskalender, die Lebkuchen. Ist ja eigentlich schrecklich, ne? Im Spätsommer machen ja Weihnachten da gar keinen Appetit mehr. Und es gibt irgendwann, jedenfalls bei uns war das als Kinder so, die Wunschzettel, was man sich alles, unsere Enkel schreiben auch schon kräftig Wunschzettel. Was hat Gabriel neulich geschrieben? Ganze Zettel schon, ne? Wunschzettel, was man zu Weihnachten haben möchte. Man möchte was haben. Man träumt von was. Ich hatte es früher immer gut. Ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag. Manche sagen, aber 3 Tage vor Heiligabend, das war klasse, denn da konnte ich immer mal was Größeres wünschen für Geburtstag und Weihnachten zusammen, was ich sonst nie gekriegt hatte. So eine größere Lok von Märklin oder sowas. Ne? Aber wir haben alle Wünsche, wir haben Träume, ist auch gut so, ist ja nichts Negatives, aber so ist das. Aber wenn wir in unser Kinderzimmer reinschauen und wenn ich das vergleiche, ich bin Jahrgang 48 Spätlese und in den 50er Jahren aufgewachsen, wir hatten Bauklötze. Und einen Sandkasten. Der roch immer so komisch. Später habe ich dann gemerkt, das ist Katzenschiss. Habe ich als Kind keine Probleme mit gehabt. Auch keine Allergien bis heute. Vielleicht hat das damit zu tun, sagen ja manche Leute. Sandkasten und Bauklötze. Das war's. Und wenn ich mit meinem Bauklotzturm etwas, wenn das eingestürzt ist, dann war die zwei alten Damen, die unter uns wohnten, die haben sich dann bei meiner Mutter beschwert. Der Wolfgang soll mal leiser spielen, ja. Aber was haben wir heute für Kinderzimmer? Von Lego und Lego-Technik und ein Märklin-Kasten hatte ich früher auch, später dann auch. Da habe ich dann gebaut. Das war alles sehr kreativ. Und Playmobil, was gibt es heute nicht alles? Ja? Und das muss dann was ganz Besonderes sein. Der will nicht mehr? Doch. Zum Wochenende kriegt ihr wahrscheinlich in Dillenburg genauso wie wir in Daden immer diese Anzeigenblätter. Voll bepackt mit Verkaufsanregungen. Die ganzen Prospekte. Also unsere Wohnung ist ausgestattet, die Möbelprospekte landen als erstes im Müll. Und bei den anderen guckt man mal durch. Wir haben ein unglaubliches Warenangebot. Das hat es zu unserer Kindheit nicht gegeben, hat natürlich auch das Müllproblem. Das hat es unserer Kindheit auch nicht so gegeben. Ich habe noch erlebt, wie die Müllabfuhr allmählich anfing. Das war so ein alter Trecker auf dem Dorf in Niedersachsen mit dem Hänger hinten dran. Da wurde das immer so draufgekippt. Mülltrennung gab es natürlich auch nicht. Gab ja auch nicht viel Müll. Das meiste hat man im Ofen verbrannt damals. Ja. So, deshalb leben wir ja auch in einer Wegwerfgesellschaft, wie manche Leute sagen. Aber ich will das gar nicht beklagen. Ich beschreibe das einfach nur. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben, wo wir fast alles haben und wo wir fürs Haben arbeiten. Wir arbeiten dafür, dass wir uns etwas leisten können. Ob wir das als Kinder mit Taschengeld sparen so machen oder als Erwachsene, da sind dann die Wünsche ein bisschen anders. Und einmal im Jahr ist ein offizieller Danktag, der ist heute Erntedank. Ansonsten ist das mit der Dankbarkeit, glaube ich, nicht immer so. Wir stellen eher Ansprüche, als dass wir Danke sagen. Unsere Gesellschaft, so sagen Fachleute, ist zurzeit noch, es wandelt sich zwar ein bisschen, ist haben orientiert. Und das alte Sprichwort, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still, das ist ja auch schon uralt. Aber wir haben dabei in einer Haben-Gesellschaft immer ein großes Problem. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Würden wir auf einer einsamen Insel leben und hätten niemanden zum Vergleichen, hätten wir viele Probleme nicht. Aber wir vergleichen uns. Und wir vergleichen uns meistens mit denen, die mehr haben. Wir vergleichen uns in der Regel nicht mit solchen Leuten, die ich vorhin beschrieben habe, die weniger haben. Damit vergleichen wir uns nicht, sondern wir vergleichen uns mit denen, die mehr haben, die das größere Auto haben, die das schönere Haus haben. Wenn ich doch auch so wäre oder so. Und vergleichen führt zum Neid. Es gibt in der Bibel eine ganz interessante Geschichte, das ist jetzt alles noch in unseren Vorüberlegungen zu dem Gleichnis, eine ganz interessante Geschichte, wo so viel Grundsätzliches deutlich wird, das ist die Geschichte von Kain und Abel. Da bringt jeder sein Opfer dar. Ich frage mich immer, warum haben sie nicht einen gemeinsamen Altar gebaut, hätten sie das Problem nicht gehabt. Aber so fängt das schon an, jeder hat sein frommes, kocht sein frommes Süpplein, ja. Und dann wird der Kain neidisch. Hätte der Kain alleine irgendwo geopfert, ganz alleine, ohne den Abel zu sehen, und Gott hätte sein Opfer nicht angenommen oder irgendwie negativ bewertet, hätte er sich wahrscheinlich geärgert, aber es hätte mit Abel nichts zu tun gehabt. Aber in dem Moment, wo er sieht, dass es seinem Bruder besser geht, entsteht der Neid. Neid entsteht immer aus dem Vergleich. Und deshalb ist die Frage, mit wem vergleichen wir uns? Diese Urgeschichten sind ja, wie vieles im Alten Testament, unglaublich hintergründig. Ja, das ist ja nicht nur die Geschichte, da ist der Kain und Abel und das eine Opfer wird angenommen, das andere nicht und dann schlägt der eine den anderen tot. Die Menschen waren schon immer Brüder. Ja? Also das ist ja nicht, das ist ja nur vordergründig. Bei diesen Geschichten geht es immer um das Hintergründige. Durch Vergleichen entsteht Neid unter Geschwistern. Aber schauen wir uns das an, bleiben wir noch einen Moment beim Thema Neid. Es gibt einen sehr interessanten Mann, den Bamberger Soziologen Gerhard Schulze, der hat verschiedene klassische Bücher geschrieben, die habe ich bei den Medienleuten kennengelernt. Und eins heißt Die Sünde. Und da geht er die 7 Todsünden des Mittelalters durch, unter Umständen noch Habsucht. Hochinteressant, auch für uns als Christen. Manche Strecken denkt man, der Mann ist fromm, manchmal denkt man es auch wieder nicht. Aber die beste Gegenwartsanalyse, die ich kenne, den Mann sollte man sich merken, Gerhard Schulze, so etwa mein Alter, ist jetzt emeritierter Professor. Und der hat dieses Buch geschrieben, Die Sünde. Ich glaube, 2008 oder was rausgekommen, sein letztes großes Buch. Und da schreibt er, die größten Neider sind Verwandte, Freunde und Nachbarn. Nirgendwo brennt der Neid heißer als unter Geschwistern. Ja, wer kriegt mehr zu Weihnachten? Welche Geschenke sind wertvoller? Wer? Das kennen wir ja. Nirgendwo brennt, auch unter erwachsenen Geschwistern. Ja? Welche Kinder, erwachsene Kinder bevorzugen die Eltern offensichtlich? Wer scheint zu kurz zu kommen? Erbschaftsstreitigkeiten, all das ganze Kram. Nirgendwo brennt der Neid heißer als unter Geschwister, schreibt Gerhard Schulze. Und wenn man fast alles hat und im Überfluss erstickt, dann könnte man ja sagen, wenn alle alles haben, ist der Neid zu Ende. Ja? Und er sagt da sehr spitz, man kann gar nicht alles haben wollen, was andere haben. Es wäre einfach zu viel, hat er recht. Ist der Neid dann zu Ende? Nein, ist er nicht. Denn Schulze schreibt, wenn Auto, Wohnung, Kleider, Badeurlaub und Fernsehgeräte nicht mehr die Objekte des Neides sind, dann eben Aussehen, Gesundheit, Fitnesszentren schießen wie Pilze aus dem Boden, ne? Beziehungen, Jugend, Begabungen, Karriere und erotische Erfolge. Der Neid verlagert sich. Und so sagt er, der Neid richtet sich auf alles, was gerade als wünschenswert gilt und knapp ist deshalb ist der Neid ewiger Begleiter des Menschen. Was hat das mit unserem Text zu tun, werdet ihr fragen. Werden wir gleich sehen. Der Neid hat etwas mit Besitz zu tun. Wir vergleichen uns, weil wir eben nicht auf einer einsamen Insel leben, sondern immer in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft leben, jedenfalls die meisten von uns. Und deshalb sind wir auch immer neidisch. Ist so. So, hier ist ein kleines Gedankenspiel mal zwischendurch. Ihr werdet zum Text kommen. Unverhofft reich und was dann? Angenommen, ihr würdet mal unverhofft über Nacht reich. Irgendwo was gewonnen oder sonst was. Was mache ich dann damit? Ja, über Nacht reich, so wie Donald Trump, aber vielleicht nicht so primitiv. Aber und nicht so angeberisch dabei. Über Nacht reich, das wäre doch was. Man könnte sich viele wünschen, aber trotzdem ein paar Fragen. Wäre ich dann glücklicher? Momentan vielleicht, wow. Ja, aber wäre ich dann wirklich glücklicher? Wäre ich zufriedener? Sind reiche Leute zufriedener als arme Leute? Hätte ich weniger Sorgen oder vielleicht nur andere Sorgen? Und alle diese Überlegungen, die wir jetzt gemacht haben, zu Besitz, zu Neid, zu Reichtum, sind herrlich zusammengefasst in diesem Gleichnis aus Lukas 12. Der reiche Kornbauer. Wir haben es schon gehört. Wir lesen es jetzt noch einmal. Ich glaube, dass, ich weiß nicht mehr, ich benutze verschiedene Übersetzungen, entweder übersetze ich selber oder Einheitsübersetzung. Ich glaube, das ist die Einheitsübersetzung. Ich weiß immer nicht, welche ich gerade wieder verwendet habe. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Das ist die Rahmengeschichte. Das ist der Anlass für das Gleichnis. Ich sage gleich noch ein paar Worte dazu, ich lese erstmal den Text. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagt er zu allen, gebt Acht, hütet euch für jede Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Er erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Interessante Formulierung, gucken wir uns gleich nochmal an. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Das ist der Text, der heute schon in sehr ansprechender Form vorhin uns dargeboten wurde. Und wir haben eben ja schon ein paar Fragen gehört von Magnus. Was hätte er denn anders machen sollen? Wir gehen auf diese ganzen Fragen kurz auch ein. Was hat der Mann denn falsch gemacht? Was hat er denn falsch gemacht? Eigentlich doch gar nichts. Zuvor, der Rahmen ist ja diese Erbstreitigkeit. Das hat einfach im Judentum damit zu tun, dass die Rabbiner auch gleichzeitig die Juristen waren. Denn man hatte ja versucht, das Leben und die Gesellschaft nach den alttestamentlichen Regeln, vor allem aus dem dritten Buch Mose, einzurichten. Und dann waren die Schriftgelehrten und die Rabbiner natürlich, die das Wort Gottes auslegten, auch gleichzeitig die Juristen, weil das Gesetzbuch sozusagen, das bürgerliche Gesetzbuch eben das dritte Buch Mose war. Das heißt, Jurist und Theologe waren damals eins, übrigens im Mittelalter auch noch. Niemand durfte an die Theologie ran, wenn er nicht vorher Jura studiert hatte, auch Luther und diese Leute. Man musste vorher alles mögliche, Mathematik, Astronomie, diese verschiedenen Bildungswege, Trivium, Quadrivium, wie die da hießen, erst studieren, bevor man in die Theologie durfte. Also so einfach war das damals nicht. Aber die waren also auch die Juristen und Jesus sagt, ich bin nicht euer Jurist. Die Juristen, die Rabbiner, die hatten solche Erbstreitigkeiten zu lösen. Aber Jesus denkt gar nicht daran, für den einen Bruder gegen den anderen Partei zu ergreifen. Er denkt gar nicht daran. Und deshalb erzählt er das Gleichnis. Aber hätte der Bauer seine Ernte lieber vergammeln lassen sollen? Wäre doch keine Option gewesen. Oder manche sagen, er hätte sie lieber verschenken sollen. Ist ja nicht so dumm, das zu verschenken. Hätte er machen können, aber wenn Jesus das gemeint hätte, dann hätte er das sicher auch gesagt. Gerade im alttestamentlichen Umfeld, in dem das Judentum damals lebte, galt Reichtum als Segen. Übrigens bei Johannes Calvin dann später wieder und die ganze amerikanische Tradition ist ja calvinistisch geprägt für die theologisch Interessierten unter uns. Das heißt, dass Reichtum Segen ist, ist ja viel stärker in den USA verbreitet als bei uns. Reichtum ist doch auch Segen. Was hat er denn falsch gemacht? Und unverhoffter Reichtum galt damals erst recht als Segen. Entschuldigung. Die Pharisäer, diese Laienbewegung von damals, also sag mal etwas frech, die landeskirchliche Gemeinschaft von damals, das heißt die es innerhalb der großen Kirche besonders ernst meinten, das waren ja die Pharisäer, das war eine Laienbewegung, die hatten so ein ganz bestimmtes Gottesbild, dass Gott sehr genau auf die Taten der Menschen achtet und am Ende eines jeden Tages auf die eine Seite einer Waagschale die guten Taten legt, auf die andere die bösen. Und wenn die guten mal überwiegen, dann muss er den Messias senden. Und damit das geschieht, tun sie mehr Gutes, als sie müssen. Ja? Pharisäer und Zöllner zum Beispiel. Ich faste zweimal die Woche, war nur einmal vorgeschrieben, aber er fastet natürlich für einen, der das Fasten vergisst, sozusagen stellvertretend. Ja? Ich gebe das Zehnte von allem, was ich einnehme, war gar nicht vorgeschrieben, nur von der Ernte. Aber er macht mehr, das ist ein unheimlicher religiöser Stress, was die sich da antun. Ja? Sie tun mehr Gutes, als gefordert war, um etwas auszugleichen. Und dann ist es eben so, dass Gott ja gerecht ist in dem Weltbild der Pharisäer, also der Leute, mit denen Jesus immer zu tun hatte. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann muss er irgendeine Sünde begangen haben, denn Gott ist ja gerecht. Und deshalb fragen die Jünger ja bei dem Blindgeborenen, wer hat denn nur gesündigt? Johannes der Vergebung, ja? Er ist ja schon blind geboren, dann wohl seine Eltern. Das heißt, dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, der ist ganz stark. Wenn es jemandem schlecht geht, dann hat er irgendwo eine geheime Sünde. Bekenn deine Sünde endlich. Das ganze Buch Hiob läuft ja so, ja, dass die Freunde dem Hiob dauernd diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang predigen und Hiob dann sagt, nein, Gott ist ungerecht. Und wenn jemand unverhofft zu Reichtum kommt, dann ist er ganz besonders gesichtet. Was wird der Gutes getan haben? Was wird der Gutes getan? Und den anderen haben es gar nicht gemerkt, dass Gott ihn plötzlich segnet. Das ist ja die Denke, die so dahinter steckt in der damaligen Zeit. Also, was hat er falsch gemacht? Nach dem damaligen Verständnis kann er ja nur alles super richtig gemacht haben, wenn er urplötzlich stinkreich wurde. Das zentrale Problem ist in Vers 19. Gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Ich habe es unterstrichen hier, auf viele Jahre. Und das ist das zentrale Problem dieses Mannes. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, für uns ist Zukunft ja immer nur nach vorne verlängerte Vergangenheit. Er glaubt, die Zukunft sei gesichert, doch ihm gehört noch nicht einmal der nächste Tag. Ja? Gott sagt ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört da dein Besitz? Das Wort zurückfordern ist sehr interessant, ist ganz biblisch. Leben ist immer nur Leihgabe. Aber das kommen wir gleich drauf. Er hat also etwas was verplant, was ihm nicht gehört. Die Zukunft, das ist biblische Überzeugung, schon im Alten Testament, die Zukunft gehört mir nicht, nur die Gegenwart. Die Zukunft, was auf mich zukommt, das ist ja, ist immer etwas, was in Gottes Hand verborgen liegt. Und worüber Gott allein entscheidet. Ich kann Zukunft nicht wirklich guten Gewissens bis ins Letzte verplanen. Ich kann zwar Pläne machen, aber es sind immer nur Hochrechnungen, wie ich vorhin sagte, nach vorne verlängerte Vergangenheit. Die Zukunft ist Gottes ureigener Besitz. Das Leben übrigens auch. Ja? Das Leben und die Zukunft gehören allein Gott. Das ist die Grundüberzeugung, die bei Jesus und im ganzen Alten Testament übrigens schon dahinter steht. Das heißt, dieser Mann, seine Schuld ist nicht, dass er größere Scheunen baut. Hat Josef auch schon mal gemacht, ja, in Ägypten. Das ist nicht seine Schuld, sondern seine Schuld ist, dass er etwas verplant, was ihm nicht gehört. Dass er sozusagen in Gottes Hoheitsrechte eingreift. Das ist seine Schuld. Dass er so tut, als gäbe es Gott nicht, als könnte man Zukunft sichern. Es gibt das Wort der Zukunftssicherung. Das, nach biblischem Verständnis ein gotteslästerliches Wort. Ja? Das Leben gehört allein Gott. Er hat es uns nicht geschenkt, sondern nur geliehen. Kleine Nebenbemerkung, das ist auch der tiefste Grund für manche unverständlichen Grausamkeiten im Alten Testament. Man wird da nie zu einer Lösung kommen, wenn man diesen Gedanken ausblendet. Leben ist immer nur verliehenes Leben. Eine Leihgabe Gottes. Und er kann diese Leihgabe jederzeit zurückfordern, ohne schuldig zu werden. Wir haben natürlich im innerweltlichen, innermenschlichen Bereich die Rede vom Lebensrecht. Das ist ganz wichtig, dass wir das haben. Aber im Verhältnis zu Gott gibt es kein Lebensrecht. Ist Leben immer nur geschenkt auf Geschenk auf Zeit, ist Leihgabe. Und Gott allein entscheidet, wann er diese Leihgabe zurücknimmt. Sie gehört ihm. Leben gehört ihm. Deshalb heißt es ja in den 10 Geboten, du sollst nicht morden oder du sollst nicht töten. Damit greifst du ja auch wieder in etwas ein, was dir gar nicht zusteht. Morden wäre die bessere Übersetzung, weil töten, um am Leben zu bleiben, gehört ja zu dem Grundgesetz dieser gefallenen Schöpfung. Es gibt ja, einer unserer Professoren hat uns das in Marburg immer so deutlich gesagt, es gibt nur Leben, in dem anderes Leben sein Leben lässt. Alles, was wir essen, hat mal gelebt, auch pflanzliche Nahrung. Hat alles mal gelebt. Das heißt, das Leben bleibt nur durch Sterben wach, hat Professor Ratschow immer wieder gesagt. Das heißt, es gibt nur Leben, in dem anderes Leben sein Leben lässt. Wir leben immer auf Kosten von anderem Leben. Das ist so in unserer Welt. Das ist bei den Geboten nicht gemeint. Aber du sollst nicht morden, also nicht mutwillig Leben töten, weil Leben jeglicher Art gehört Gott, gehört uns nicht. Wir greifen in etwas hinein, was uns nicht gehört. Und insofern ist auch unser Leben eben ein geliehenes Geschenk. Gott allein behält das Verfügungsrecht. Und das gilt erst recht für unseren Besitz, nicht für unser Leben. Alles ist Leihgabe. Alles ist uns anvertraut. Insbesondere auch das Leben. Und damit, und das ist nach meinem Verständnis das zentrale Problem dieses Mannes, er verplant etwas, was ihm nicht gehört, und greift damit in Gottes Recht ein. Und das ist Gotteslästerung. Und dann sagt Gott ihm, in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Zurückfordern ist genau die biblische Redeweise. Es gehört ja nämlich gar nicht, es ist nur geliehen. Es wird zurückgefordert. Ja? Es ist ja nur eine geliehene Geschichte. So zu tun, als würden uns Leben und Besitz gehören, sagt Jesus im Grunde, ist Sünde. Sie gehören uns nicht. Wir leben immer unter einem Vorbehalt. Zukunft, habe ich gesagt, ist für uns Menschen immer nur nach vorne verlängerte Vergangenheit. Wir rechnen und rechnen und rechnen. Muss man ja auch tun, das ist auch richtig so. In Firmen, überall, Etatplanungen. Das müssen wir, das geht nicht anders. Aber es ist immer eine nach vorne verlängerte Vergangenheit. Immer nur möglich und im Vorbehalt des Jakobus, ja, so Gott will und wir leben, schreibt er da. Er sagt, ihr Narren, ihr macht Pläne und wir reisen da und dorthin und wisst gar nicht, dass ihr nur ein Windhauch seid, dass ihr morgen schon tot sein könnt. Unter dem Vorbehalt des Jakobus, das haben unsere Vorväter oft gesagt, so Gott will und wir leben. Aber jetzt muss ich eine Notbremse einbauen. Es gibt unter frommen Leuten dann so eine scheinfromme Lebensverweigerung. Dass man sich überhaupt nicht mehr an das freuen kann. Dass man immer so tut, als ach du meine Güte, kann ja morgen alles zu Ende sein. Ja, so Leute habe ich auch kennengelernt. Und deshalb schließe ich diesen ganzen Gedanken heute Morgen mit einem Text, der vielleicht für euch völlig überraschend ist, aus dem Alten Testament. Ein wunderschöner Text aus dem Buch Kohelet, also Prediger übersetzt Luther. Das ist ein sehr negatives Buch. Alles ist eitel, hat doch alles keinen Zweck. Also in einer Gemeinde bat man mich letztes Jahr über das Buch Kohelet, was zu sagen. Ich sagte, ach Leute, muss das sein? Das ist doch so negativ. Alles eitel, hat doch alles eh keinen Zweck. Aber dann kommen zwischendurch solche wunderschönen Texte. Ja, es ist alles vergänglich, aber du darfst den Tag genießen, den Gott dir schenkt. Die Zukunft gehört dir nicht. Aber du darfst den Tag genießen, den Gott dir schenkt. Und das steht in Prediger 9. Darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und spreche duftendes Öl auf dein Haar. Das war die Art, damals fröhlich zu sein. Ja? Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und die Plage, die du hast unter der Sonne. Schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Genieß den Tag, den Gott dir schenkt. Mach dir nicht Sorgen für das Morgen. Das ist übrigens, sind die Texte, die nach unserem Gleichnis kommen. Ja? Die Texte, die bei Matthäus oder Bergpredigt stehen. Schaut die Lilien am Felde an und so. Macht euch keine Sorgen um das Morgen. Das gehört Gott. Legt eure Zukunft in Gottes Hand. Nehmt sie aus Gottes Hand. Und seid dankbar für den Tag, den wir heute haben. Amen. Zum Gebet stehen wir auf. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben, das du uns gibst, dass du uns Tag für Tag bis heute erhalten hast. Diese Leihgabe, mit der du uns gesegnet hast. Danke für diesen schönen Tag, für die Sonne draußen, für alles Gute, mit dem du uns beschenkst. Und du allein kennst unsere Zukunft. Du weißt auch, wie unser Leben einmal enden wird. Du kennst auch die Krankheiten, die Sorgen, die Probleme. Herr, wir legen das alles in deine guten Hände. Und wir klagen dir auch die Not auf dieser Welt, dass es Menschen mit Recht schwerfällt, so dankbar zu sein, wenn sie in großer Not sind. Wir klagen dir die Kriege und die Grausamkeiten. Und wir haben nicht immer eine Antwort. Herr, wir möchten dir vertrauen, dass du Antworten hast, auch wenn wir sie nicht kennen. Wir danken dir, dass wir es so unverschämt gut haben, auch in unserem Land. Auch nach den vielen Katastrophen der Kriege, auch des Zweiten Weltkriegs. Herr, wir danken dir für jeden neuen Tag. Amen.